Ja, wir wollen beten. Herr, unser Gott, wir wollen dir danken für deine Liebe zu uns, die nie aufhört. Wir danken dir, dass du uns Verheißungen gegeben hast, die erstaunlich sind. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gesagt hast, du wirst wiederkommen und du wirst uns holen. Und wir werden da sein, wo du bist jetzt, und wir freuen uns auf diese Zeit, Herr. Stärke unseren Glauben, lass uns auch dein Wort verstehen, als einen festen Anker auch nehmen für unsere Seele. Ja, wir danken dir, Herr. Amen. Amen. Ja, in der letzten Predigt über das Buch der Offenbarung, es geht wieder heute um das Buch der Offenbarung, haben wir uns mit dem Kapitel 17 befasst, ihr erinnert euch, und haben wir dort im Kapitel 17 das erste der sieben Worte betrachtet, die an die Stadt Babylon gerichtet sind. In diesem Text, im Kapitel 17, wurde uns Babylon als eine Edelprostituierte, eine Luxushure dargestellt, die auf einem scharlachroten Tier sitzt und vom Blut der Heiligen trunken ist. Dieses Biest mit sieben Köpfen und zehn Hörnern haben wir mit dem Tier identifiziert, das im Kapitel 13 aus dem Meer aufsteigt. Erinnert euch an diese beiden Tiere, ein Tier aus dem Meer und dann ein Tier, das aus der Erde kommt. Und wir haben gesehen damals, dass es nicht hier um einen einzigen Herrscher geht mit diesem Tier, sondern dass es für eine Reihe von Mächten, von Gewalten, die das Volk Gottes im Laufe der Geschichte verfolgen, steht. Die Bedeutung dieser Vision von der Frau, die auf dem Tier sitzt, im Kapitel 17, ist klar. Die Frau vereint Verführung einerseits und auch Bosheit. Deshalb sieht sie auch auf diesem Tier und sie benutzt die Macht des Tieres, um diejenigen zu unterwerfen, die sich nicht von ihr verführen lassen. Dann am Ende von Kapitel 17 wird uns erklärt, dass diese Frau für eine große Stadt steht. Sie steht für die Stadt Babylon. Und diese Stadt wird hier im Kapitel 18, das wir uns heute anschauen wollen, genannt. Diese Stadt Babylon bezeichnet keine antike Stadt. Sie sollten nicht hier in dieser Stadt die antike Stadt Babylon sehen. Diese Stadt hat nicht mehr existiert, als Johannes die Offenbarung geschrieben hat. Sie wurde nämlich von den Persern, von den Medern und den Persen im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus völlig zerstört und nie wirklich wieder aufgebaut. Einige Kommentatoren sehen hier in der Offenbarung, Kapitel 18, eine Stadt, die in der Endzeit wieder aufgebaut werden soll. Sie nehmen das buchstäblich, soll eine Stadt wieder aufgebaut werden, an dem Ort, wo Babylon früher stand. Aber ich denke, ich halte das nicht für sehr realistisch. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Dinge im Buch der Offenbarung oft eine symbolische Bedeutung haben. Erinnert euch an diese Stadt, die uns auch im Kapitel 11 beschrieben ist. Sie wird einerseits als auch mit dem abtrünnigen irdischen Jerusalem identifiziert, da wo der Herr gekreuzigt worden ist, kann es auch vielleicht die Stadt Rom sehen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was symbolisch gemeint ist. Sie ist in Wirklichkeit das Gegenstück des himmlischen Jerusalems. Also es gibt ein irdisches Jerusalem, es gibt auch ein himmlisches Jerusalem. Wir werden mal sehen, es wird auch am Ende der Offenbarung beschrieben. Es ist ein Bild für den Himmel. Und diese Stadt Babylon ist das Gegenstück davon. Das ist die Stadt der Menschen, die sich gegen Gott erheben. Sie steht für, sozusagen, das sozioökonomisch oder politisch-wirtschaftliche religiöse System dieser Welt. So ein arrogantes System ist, das sich gegen Gott stellt, sich Gott widersetzt und auch zugleich Krieg gegen sein Volk führt. Warum Babylon? Das erinnert natürlich auch an die Situation des Volkes Israels damals, als sie in der Gefangenschaft in Babylon waren. Und der Gedanke ist, dass so wie Daniel und seine Freunde, wir denken an Daniel, so wie Daniel und seine Freunde einst als Fremde in einem Land lebten, in einer Stadt lebten, das sie unterdrückte, das sie verfolgte und sich danach sehnten, in ihre Heimat Israel zurückzukehren, so leben die Gläubigen von heute in eine Welt, der sie nicht wirklich angehören, und sie sehnen sich nach einer besseren Welt, nach einer himmlischen Heimat. Aber wir kommen noch später dazu. Lass uns jetzt diesen Text betrachten. Ja, das zweite Wort, das erste Wort über Babylon, erinnert euch, ich habe von 7 Worte gesprochen. Das erste Wort haben wir im Kapitel 17 gelesen. Jetzt sehen wir das zweite Wort und das finden wir in den Versen 1 bis 3 des Kapitel 18. Und das betrifft zunächst die Ankündigung des Gerichts über diese Stadt. Ich lese diese 3 ersten Verse. Und danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Blutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Hüppigkeit reich geworden. Johannes sieht zunächst einen mächtigen Engel vom Himmel herabsteigen, dessen Herrlichkeit, lesen wir, die ganze Welt erleuchtet und der den Fall der Stadt Babylon ankündigt. Der Untergang dieser Stadt Babylon ist wichtig in der Geschichte, in der Heilsgeschichte könnte man sagen, weil dieser Untergang die Voraussetzung für die Errichtung des ewigen Reiches Christi ist. Das Reich Christi, das ewige Reich Christi, kann nicht anfangen, solange diese Stadt existiert. Und in Offenbarung 21, Vers 23 lesen wir, dass das neue Jerusalem weder Sonne noch Mond als Licht braucht, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet es. Und hier ist, lesen wir die Rede von, haben wir die Rede von einem Engel, der die ganze Erde durch seine Herrlichkeit auch erleuchtet. Und viele haben deshalb in der Erscheinung dieses mächtigen Engels nicht einen einfachen Engel gesehen, sondern wirklich ein Bild für die Wiederkunft des Herrn Jesus auch gesehen. Und dieser Engel hier in der Geschichte ruft kraftvoll: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Diese Ankündigung, dass Babylon bereits gefallen ist, wirft natürlich ein Problem auf, diese Ankündigung sich auf ein Ereignis bezieht, das offenbar bereits geschehen ist, während wir weiter unten in der Geschichte erfahren, dass das Gericht der Stadt noch bevorsteht. Was der Engel sagt hier, ist eigentlich ein Zitat aus dem Buch Jesaja, Kapitel 21, Vers 9. Wir werden sehen, dass viele hier Zitate in dem Alten Testament zu finden sind. Deshalb, wenn wir mit diesen Zitaten konfrontiert sind, ist es sehr wichtig, dass wir auf das Alte Testament zurückblicken, und um den Kontext zu verstehen. So wie Jesaja dort in Jesaja 21 einst den Fall Babylon fast 200 Jahre vor dessen Eintreten prophezeite, Jesaja prophezeite nicht kurz vor dem Fall dieser Stadt, sondern wie gesagt 200 Jahre vorher ungefähr. Sieht der Hengel hier die Sache so, als sei sie bereits geschehen. Und das liegt daran, dass das, was Gott sagt, sicher ist und eintreten wird. Das erinnert uns an die Worte Jesu, der kurz vor seinem Tod am Kreuz sagte, dass der Fürst dieser Welt bereits gerichtet ist. Wir müssen verstehen, dass die Zeit in Gottes Händen liegt. Und es ist sehr wichtig, uns daran zu erinnern, dass der Ausgang der Geschichte sicher ist, weil Gott souverän ist. Manchmal haben wir Zweifel daran, ob Gott die Sachen noch unter Kontrolle hat. Die Schrift betont, der Ausgang der Geschichte, das Ende der Geschichte ist sicher, weil Gott souverän ist. Dann lesen wir in den folgenden Worten, dass Babylon eine Behausung der Dämonen geworden ist. Das stammt auch aus demselben Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 13, Vers 21. Dort wird Babylon als eine öde Stätte beschrieben, die von wilden Tieren heimgesucht wird. Es beschreibt auch den Zustand dieser Stadt, nachdem sie von den Medern und Persen eingenommen worden ist. Die wurde zerstört und heute kann man auch in Irak auch die Trümmer dieser Stadt besichtigen. Und dann versteht man, was damit gemeint ist. Es bleibt von der alten Pracht dieser Stadt Babylon nichts mehr. Wir erinnern uns, dass Johannes auch im vorherigen Kapitel die Hure, die er sieht, dann in eine Wüste sieht. Und diese Wüste hat eine geistliche, eine sinnbildliche Bedeutung hier. Diese Bezeichnung Babylons als unreiner Ort ist extrem wichtig, weil es rechtfertigt, was dem Volk Gottes in Vers 4 befohlen wird, nämlich nicht an diesem Ort zu bleiben. Wir lesen jetzt die folgenden Versen, wo es um die Bestrafung Babylons geht. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und hüppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Ja, das dritte Wort über die Stadt Babylon hier in den Versen 4 bis 8 bezieht sich auf das Gericht dieser Stadt. Ihre Bestrafung steht unmittelbar davor und das Volk Gottes wird deshalb aufgerufen, die Stadt sofort zu verlassen. Das Zitat stammt auch aus einer Prophezeiung des Alten Testaments, aus dem Buch des Propheten Jeremia in Kapitel 51, Vers 45. Es geht darum, der Sünden der Stadt nicht teilhaftig zu werden und mit ihr gerichtet zu werden. Man kann sich vorstellen, wie dies auf das jüdische Volk im Jahr 539 vor Christus zutraf. In der Prophetie wurde das Volk gewarnt: Verlass die Stadt, denn sie wird von den Persern zerstört werden. Das haben die Juden auch damals getan. Aber hier, wie kann das hier in der Offenbarung geschehen, wenn die Stadt, von der die Rede ist, für ein weltweites sozioökonomisches und religiöses System steht? Ich habe gesagt, das ist jetzt keine Stadt, die wir uns als Stadt vorstellen können, sondern das ist ein System. Wie können wir, wie sollen die Menschen, die da angesprochen werden, dieses System verlassen? Wir müssen diese Aussage auf eine spirituelle Ebene auch übertragen. Und das Neue Testament gibt uns den Schlüssel dazu, sagt uns, wie das zu verstehen ist. Jesus zum Beispiel in dem Evangelium fordert seine Jünger auf, nicht die ganze Welt gewinnen zu wollen, sondern ihr Leben um seinetwegen zu verlieren, um es wieder zu finden. Das war das Thema der letzten Predigt von Sven. Also wir sollen unser Leben aufgeben, um dieses Leben in der Ewigkeit wieder zu gewinnen. Und im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 bittet Jesus seinen Vater, seine Jünger zu heiligen. Heiligen ist hier im Sinne von aussondern. Woran besteht diese Aussonderung? In Johannes 17, Vers 15 betet Jesus so: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Viele Menschen haben das so verstanden, wir sollen die Welt verlassen. Wir sollen in eine Öde gehen, in ein Land gehen, wo es überhaupt keine Verführung gibt. Aber wir sehen im Neuen Testament, dass wenn Jesus sagt, dass der Vater uns vor dem Bösen bewahren soll, das bedeutet nicht, dass wir aus der Welt rausgenommen werden. Wir sind in dieser Welt als Zeugen für Jesus. Die Jünger sollen in Gottes Wahrheit geheiligt werden, sagt uns Jesus hier. Und er fügt hinzu, dein Wort ist die Wahrheit. Also diese Heiligung besteht darin, dass sie in dem Wort geheiligt werden. Und Jesus sagt, in diesem Wort befindet sich die Wahrheit. Und diese Aufforderung, die Welt nicht zu lieben, denn es geht darum, dass wir die Welt nicht lieben lernen. Und dass wir uns von ihren Prinzipien abgrenzen. Diese Aufforderung wird später auch in den vielen Briefen von den Jüngern Jesu aufgegriffen, von den Aposteln und Propheten. Zum Beispiel in Epheser 5, da ruft uns Paulus dazu auf, Unzucht, Unreinheit und Habsucht zu entfliehen. Er fordert uns in Vers 11 dazu auf, keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis zu haben. Also wir sehen, es geht nicht darum, dass wir die Welt verlassen, sondern dass wir uns von diesen Prinzipien, die in der Welt gelten, nicht verführen lassen. Dass sie uns nicht prägen. Dass sie nicht unser Leben bestimmen. Und das bedeutet natürlich das bedeutet Aktion von unserer Seite. Im Kapitel 2 seines ersten Briefes, auch in Vers 11, sagt der Apostel Petrus, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Es ist auch interessant zu lesen in diesem ersten Brief, dass am Ende, wenn Petrus Grüße an die Christen richtet, er Grüße von den Christen in Babylon übermittelt. Und wahrscheinlich ist es ein Pseudonym für die Stadt Rom, wo er sich aufhielt. Nennt also hier in dem Fall die Stadt Rom, die große Stadt, weltliche Stadt Rom, Babylon. Schauen wir auch schließlich auch auf die Worte des Apostels Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 15. Dort sagt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und, das ist sehr wichtig, was Johannes hier sagt, und die Welt vergeht. Die Welt vergeht. Sie wird am Ende vergehen, sie wird gerichtet werden, sie wird verschwinden und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Aufruf, den wir hier im Kapitel 18 der Offenbarung lesen, ist also eine erste Warnung davor zu glauben, dass wir in das Reich Gottes kommen können, während wir uns an das Denkmodell dieser Welt anpassen. Wir Christen müssen verstehen, dass beides geht nicht. Es gibt heute viele Christen, die denken, ich kann in das Reich Gottes kommen, aber ich möchte nicht auf das verzichten, was ich in der Welt gut finde. Der Grund, warum die Stadt bestraft wird, ist, dass ihre Sünden bis zum Himmel reichen. Wir sehen auch die Folgen von diesem Denkmodell. Das führt zu Sünden. Und hier werden die Sünden als Dinge, die sich aufstapeln und bis zum Himmel reichen. So sehr sie auch in Pracht und Luxus gelebt hat, so viel Leid wird die Stadt Babylon erfahren. Sie muss bestraft werden, weil sie in ihrem egoistischen Streben, wird uns gesagt, nach Genuss, aber das ist nicht in sich verkehrt. Sie hat das Leben genossen, aber um dieses Ziel zu erreichen, hat sie andere ungerecht behandelt. Sie hat das auf Kosten von anderen getan. Jesus lehrt uns in Lukas Kapitel 16, dass wir Verwalter der Güter sind, die Gott uns anvertraut hat. Gott hat uns viele Dinge anvertraut und wir sollen sie verwalten, weise verwalten. Und wir sollten auch, und das ist auch wichtig, hier in Kapitel 16 von Lukas, wir sollen sie zur Verbreitung seines Reiches einsetzen. Nicht egoistisch nur für uns, sondern zur Verbreitung, für die Verbreitung seines Reiches. Seines Reiches. Er gibt uns das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus als Beispiel. Der Reiche in der Geschichte hat jeden Tag seines Lebens gefeiert und seine Sünde besteht darin, dass er sich nicht um den Armen gekümmert hat, der vor seiner Tür lag und verhungerte. Und als er sich im Totenreich wiederfindet, muss er diese Worte aus dem Munde Abrahams hören. Sohn, bedenke, dass du schon zu Lebzeiten, dass dir, ich benutze eine modernere Übersetzung, damit wir verstehen auch, was dir gemeint ist. Sohn, bedenke, dass du schon zu Lebzeiten, dass dir zugemessene Glück erhalten hast. Also das Glück, das für dich eigentlich, ja, das, was du gesucht hast eigentlich, das hast du schon bekommen. Und Lazarus dagegen nur Unglück. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Lesen wir auch, dass Babylon in ihrem Herzen spricht hier, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Ja, Vers 7. Sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Im Gleichnis vom reichen Kornbauer in Lukas Kapitel 12 lesen wir auch, dass der Mann dort, dieser reiche Kornbauer, sein Leben genoss, ohne sich um Gott zu kümmern. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Wohlstand mal ein Ende haben könnte. Und dass Gott ihm eines Tages zur Rechenschaft ziehen würde. Wir sehen hier, wie die Menschen manchmal denken, mir geht es gut und ich werde kein Unglück sehen. Es wird immer so gehen. Nein, es wird nicht immer so gehen. Und letztendlich lesen wir in Vers 8, darum werden an einem Tag, es wird ein Tag kommen, wo die Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Gott wird uns hier als ein Richter vorgestellt. Das ist hier der Tag des Gerichts gemeint, an dem Gott diejenigen zur Rechenschaft ziehen wird, die ohne ihn gelebt haben. Es mag so sehr, dass wir heute den Eindruck haben, Gott richtet niemand, Gott Es ist, als ob Gott nicht da wäre, aber die Schrift versichert, dass ein Tag kommt, wo Gott die ganze Welt richten wird und keiner wird entgehen. Dann lass uns jetzt die Verse 9 bis 20 lesen, eine längere Stelle. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und hüppisch gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in eine Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelstein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tuyaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferd und Wagen und Leiber und Seele der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden. Und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von fern stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so großen Reichtum verwüstet und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen, wer war dieser großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinen und trauern, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Vers 20, freut euch über sie, du Himmel, und die heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Ja, in diesen Versen 9 bis 20 sehen wir das vierte, fünfte und sechste Wort über diese Stadt. Und jedes Wort beginnt mit einer doppelten Klage. Wehe, wehe. In Vers 10 sind das die Könige der Erde, die sie ausrufen. In Vers 16 sind das die Kaufleute und in Vers 19 die Seeleuten. Diese Gruppe stehen stellvertretend für diejenigen, die vom politischen, wirtschaftlichen System Babylons am meisten profitiert haben. Die Könige der Erde zunächst, die stehen in sicherer Ferne aus Angst, mit der Stadt gerichtet zu werden, weil sie ihr Leben in Unzucht und Luxus gelebt haben. Und dieses Leben auch mit ihr geteilt haben. Sie wundern sich, dass die Bestrafung der Stadt so plötzlich war. Wir sehen, in einer Stunde ist die Stadt gerichtet worden. Warum trauern diese Könige, die wir in Kapitel 17 gelesen haben, die Hure gehasst und verwüstet haben? Warum trauern sie jetzt um sie? Das scheint irgendwie widersprüchlich zu sein. Ja, die Erklärung ist, dass es vielleicht andere Herrscher sind hier, die nicht zu den 10 Königen aus Kapitel 17 gehören. Oder vielleicht gehören hier die erwähnten Händler nicht zu den in Kapitel 17 erwähnten Scharen und Nationen, die die Hure verwüstet haben. Vielleicht blieben diese beiden Gruppen hier, die im Kapitel 18 erwähnt sind, Babylon treu und trauerten später um ihren Untergang. Mag sein, es könnten aber die gleichen sein. Wenn diejenigen, die hier in diesem Kapitel weinen, dieselben sind, die in Kapitel 17 gegen die Hure, sich gegen die Hure gewandt haben, dann weinen sie jetzt, weil sie erkennen, dass sie mit der Verwüstung Babylons die Grundlage ihres eigenen Wohlstands zerstört haben. Wir sehen auch manchmal, auch heutzutage in der Politik, also Menschen, die denken, um meine politischen Ziele zu erreichen, rechne ich damit, dass die Wirtschaft auch leiden kann. Und es scheint hier ein Widerspruch zu sein, aber es sieht so aus, zumindest aus Kapitel 17, dass in der Endzeit, also kurz vor der Wiederkunft des Herrn, die Politik viel wichtiger sein wird als jetzt die Wirtschaft. Und dieses wirtschaftliche System wird zusammenbrechen. Die Verse 11 bis 16 geben uns eine Beschreibung des Handels, wie er früher betrieben wurde. Also das ist nicht ein Handel, wie er in der Endzeit auch stattfinden wird. Wir sehen, heute hat es mit unserem Handel nicht mehr zu tun, was wir hier lesen. Aber das ist auch zu zeigen, die Vielfalt dieses Handels, dass alle Bereiche der Wirtschaft, des wirtschaftlichen Lebens auch betroffen sind. Und wir lesen im Vers 13, dass sogar Leiber und Seele von Menschen die Rede ist, ja. Und es deutet möglicherweise, es ist möglicherweise ein Hinweis auf einen Sklavenhandel. Es auch zeigt, das ist auch in den Augen Gottes eine Sünde, was da geschah mit dem Sklavenhandel. Abgesehen davon ist der hier beschriebene wirtschaftliche Austausch, dieser Handel, nicht per se schlecht. Sollten wir nicht denken, dass das, was hier geschieht, schlecht in den Augen Gottes ist. Was verwerflich ist, ist, dass dieser Handel dazu geführt hat, dass sich einige wenige auf Kosten von anderen bereichert haben. Und das sehen wir auch oft im Neuen Testament auch angeprangert. Zum Beispiel Jakobus in seinem Brief erwähnt auch solche Dinge. Lass uns jetzt kurz Jakobus Kapitel 5, die ersten 6 Verse lesen. Wir sehen, was Jakobus, der Bruder des Herrn, auch sagt. Kapitel 5. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Auch ein Hinweis auch auf das Gericht Gottes in der Endzeit. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen. Und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, erschreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Ehren. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Ist auch interessant, hier eine Parallele auch mit dem zu sehen, was wir in der Offenbarung lesen. Interessant ist auch, was wir in Jesaja Kapitel 60 lesen über diese materielle Güter. Sehr interessant. Wir lesen dort in Jesaja Kapitel 60, dass im neuen Jerusalem, also nicht mehr in der Stadt Babylon, sondern im neuen Jerusalem, in der neuen Welt, die Gott schafft, alles, was den Reichtum und den Stolz der Nation ausmachte, wieder seinen gerechten Zweck erfüllen und im Dienst des Königs der Könige stehen wird. Sehen, dass diese Dinge per se nicht schlecht sind. Nur der Zweck ist nicht richtig. Und das wird aber anders sein. Ich möchte vielleicht, dass wir einige Verse dort lesen, Jesaja Kapitel 60. Und das ist sehr interessant, was wir dort finden. Jesaja Kapitel 60. Es geht um das zukünftige Jerusalem in diesem Kapitel. Vers 1. Mache dich auf, werde Licht, denn das Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist das, was wir auch sehen jetzt mit der Erscheinung dieses großen Engels im Kapitel 8. Aber ich lese eigentlich die Verse 4 bis 7. Hebe deine Augen auf. Hier wird die Stadt Jerusalem, das neue Jerusalem wird personifiziert. Ja? Hebe Stadt Jerusalem, hebe die Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammeln zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. So ein Bild des Trostes. Ja? Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Wir müssen uns auch verstehen, das sind Bilder des Trostes. Das ist eine Stadt, also Volk Gottes, was verfolgt wurde, was unterdrückt wurde, wird sich, wenn diese Zeit kommt, riesig freuen. Es ist eine komplette Wende, die hier geschieht. Und dort lesen wir, warum wird dein Herz klopfen und weit werden? Denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Epha. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Die Dinge bekommen ihren legitimen Zweck wieder. Alle Schafe von Kedar werden sich zu dir versammeln, die wieder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinem Altar kommen und ich will das Haus, meine Herrlichkeit, noch herrlicher machen. Das ist natürlich eine alttestamentliche Rede hier. Ne? Es wird nicht mehr so, es wird keine Opfer mehr geben in dem neuen Jerusalem. Aber zu zeigen, dass alles wieder in Ordnung sein wird, wenn Gott sein Reich baut. Und das lesen wir auch in Vers 20, hier im Kapitel 18 der Offenbarung. Freut euch über sie, du Himmel und die heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Wir haben gesehen, dass die Gläubigen im Himmel gesehen werden von Johannes hier in dem Bild. Ja, sie sind in den himmlischen Orten schon. Deshalb auch diese Aufforderung, freut euch Himmel und ihr Apostel und heilige Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht, an der Stadt gerecht. Zusammen mit dem, was wir am Anfang von Kapitel 19 gelesen werden, bildet hier dieser Vers 20 den Höhepunkt der Antwort Gottes auf das Gebet der Märtyrer, die in Kapitel 6, Vers 10 Gerechtigkeit fordern. Erinnert euch an diese Märtyrer, die Johannes unter einem Altar sieht und sagt, wie lange her, wie lange, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Jetzt kommt die Antwort. Gott gibt die Antwort. Er erfüllt jetzt dieses Gebet. Diese Freude hier kommt nicht aus einem egoistischen Wunsch nach Rache. Wenn wir von Rache lesen, dann denken wir, warum muss es sein? Warum Rache? Nein, es kommt aus der erfüllten Hoffnung, dass Gott letztendlich die Ehre seines Namens verteidigt hat. Gott hat die Ehre seines Namens wiederhergestellt, indem er die Sünde nicht ungestraft hat, ließ. Und er zeigte auch, dass sein Volk im Recht war und dass die Verachtung der gottlosen Welt gegenüber den Gläubigen verkehrt war. Gott richtet die Welt. Das Urteil über Babylon und seine verheerenden Folgen werden in den Versen 21 bis 23 erneut beschrieben und bilden das siebte und letzte Wort über die Stadt. Ich lese noch diese Verse 21 bis 23. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Vers 20, und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Zwei Dinge werden dabei hervorgehoben hier in diesen Versen. Zunächst, die Erinnerung an die Stadt wird für immer ausgelöscht und wird nichts mehr von dieser Stadt hören. Und zweitens, es werden die Gründe auch genannt, warum Gott die Stadt gerichtet hat. Nicht umsonst, sondern für gute Gründe. Das Urteil über Babylon wird in der Vision eines Engels symbolisiert, der in Vers 21 einen großen Mühlstein hebt und ihn ins Meer wirft. Und dieses Bild verweist auch auf eine Stelle von Jeremia 51, wo der Prophet Jeremia einen seiner Mitarbeiter, Seraja, das ist eigentlich der Bruder von Bachuch, sein Sekretär, war, befiehlt, einen Stein an das Buch der Prophetie, also alles, was Jeremia über Babylon prophezeit hat, es befindet sich auf einer Rolle in einem Buch, und Jeremia sagt: Zacharja, wenn du in Babylon bist, weil wir wissen, Jeremia war nicht in Babylon, er ist mit den Menschen nach Ägypten geflohen, aber die anderen wurden verschleppt nach Babylon, und er sagt: Zacharja, wenn du dort bist, wirst du diese Prophetie an einem Stein festmachen und wird das Ganze mitten in den Euphrat werfen. Und wir haben hier einen Hinweis auf diese Worte des Propheten Jeremia. Dann haben wir auch verschiedene Szenen aus dem täglichen Leben, die hier beschrieben sind. Und das scheint irgendwie niedlich zu sein. Ja? Also es ist die Rede von Menschen, die heiraten, die Musik spielen. Es ist eine Beschreibung des Lebens, so des alltäglichen Lebens eigentlich. Aber wir haben auch eine ähnliche Beschreibung über die Situation vor der Sintflut. Dort wird auch gesagt, die Menschen heirateten, gaben ihre Kinder auch zum Heirat, bis zu dem Tag, wo die Sintflut kam. Und hier ist es auch das Gleiche. Das Leben wird, wir werden das nicht merken, aber an dem Tag wird es plötzlich kommen, das Gericht über diese ganzen Dinge. Und dann werden uns Gründe gegeben, warum dieses Gericht kommen soll. Das finden wir in Versen 23 und 24. Drei Gründen: Selbstverherrlichung. Zweitens, Sauberei. Und drittens, Mord an Gläubigen. Selbstverherrlichung. Lesen zum Beispiel in Jesaja Kapitel 2, Vers 12 über das Gericht. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscher, von dem Herrn Zebaoth, über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Alles, was in der Welt sich über Gott erhebt, alles, was sich selbst verherrlicht, wird erniedrigt werden am Tag des Gerichts. Jesaja 23, Vers 9. Dort lesen wir ein Urteil auch über die Kaufleute von Tyrus. Tyrus war auch eine Stadt wie Babylon damals, eine Handelsstadt, die sich auch auf Kosten von anderen bereichert hat. Und Jesaja verkündigt das Gericht über diese Stadt Tyrus. Jesaja 23, Vers 9. Der Herr der Herrscher hat es beschlossen um den Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erden verhächtlich zu machen. Selbstverherrlichung wird gerichtet werden. Zweitens, Zauberei. Das hier verwendete griechische Wort für Zauberei ist der Ursprung unseres Wortes Pharmazeutikum. Also das ist ein Wort, was mit Pharmazie zu tun hat. Damit ist wahrscheinlich ein Zaubertrank gemeint. Aber wir sollten hier nicht Zauberei in ihrem natürlichen Sinn verstehen. Es ist nicht jetzt wirklich Zauberei so gemeint, dass sowas in der Stadt passiert ist, sondern es ist mehr hier im Sinne von einem Götzendienst. Zauberei geschah auch damals im Zusammenhang mit Götzendienst. Und was hier gemeint ist und was wir verstehen sollen mit diesem Wort Zauberei, ist, dass Babylon die Menschen dazu verleitet hat, das Geschöpf anzubeten statt den Schöpfer. Götzendienst. Der Schöpfer wurde nicht verherrlicht, die Kreatur wurde verherrlicht. Alles, was menschlich ist, wurde verherrlicht und hatte den ersten Platz. Und das wird auch gerichtet werden. Und dann zuletzt Mord. Mord an den Gläubigen. Dieses System hat auch Gläubigen verfolgt in allen Zeiten. Damals Juden, heute auch Christen. In der Zukunft wissen wir nicht. Und Jesus warnt seine Jünger auch in Johannes 16, dass die religiöse Welt sie aus den Synagogen ausschließen und sogar meinen würde, Gott damit einen Dienst zu erweisen, indem sie sie töten. Und in seiner Verurteilung der religiösen Führer Israels seiner Zeit betont Jesus auch am Ende von Lukas 11, dass von diesen Menschen das Blut aller Propheten gefordert werden soll. Das auch wird gerichtet werden. Wir kommen zum Schluss. Was können wir noch über dieses Kapitel 18 als Zusammenfassung sagen? Wir sehen hier, dass in diesem Kapitel viele Weissagungen aus dem Alten Testament gegen unterdrückende und arroganten Völker erwähnt werden. Nicht nur gegen die Stadt Babylon wird prophezeit, sondern über andere Dinge auch, über andere Völker, sodass man sagen kann, dass es das endgültige Schicksal aller gottlosen Völker voraussagt. Also dieses Kapitel spricht von dem endgültigen Schicksal aller gottlosen Völker und verspricht Gericht für diese Völker. Die betreffenden Prophezeiungen stehen in den Kapiteln 13, 21, 47 des Buches Jesaja, was hier genannt wird, in den Kapiteln 50 und vor allem 51 des Buches Jeremia. Ich ermutige euch, dieses Kapitel vielleicht heute zu lesen. Jeremia 51, Prophetie über Babylon, und auch in Hesekiel 26. Und diese zahlreichen Anspielungen hier, die wir finden, auf böse Nationen, die so viele Zeiten, Epochen umfassen, das alles unterstreicht die Tatsache, dass die Stadt Babylon der Offenbarung nicht nur ein teuflisches, satanisches System der Endzeit ist, sondern für das korrupte und weltweite System steht, das sich vom Anfang an bis zur Wiederkunft des Herrn erstreckt. Es ist ein System, genauso gilt es auch für das Tier. Das ist nicht nur ein Bild für den Antichrist, der in der Endzeit kommen soll, sondern es ist ein Bild für alle Systeme, die die Gläubigen verfolgt haben. Hier ist Babylon ein Bild für dieses System, was schon vom Anfang an, also wir sehen schon damals mit dem Turm von Babel, wir sehen auch mit der Sintflut, was passiert ist. Dieses System hat sich wiederholt gezeigt in der ganzen Geschichte, und er wird, wenn Jesus wiederkommt, ein Ende finden. Viele haben in Babylon die Stadt Rom gesehen Aber die letzten Worte im Kapitel 18, alle, die auf der Erde getötet wurden, verweist ebenfalls auf einen universalen, einen weltweiten Bezug. Dass es unwahrscheinlich ist, dass Erde hier auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt ist, sondern wahrscheinlich die ganze Welt einschließen muss. Zur Zeit des Johannes war es das Römische Reich, das dieses böse System repräsentierte. Heute sind das alle Regimen, alle Mächte, alle Diktaturen, die das Volk Gottes unterdrücken. Gott wird ihrer Gewalt am Ende ein Ende setzen. Und dieses Kapitel 18 der Offenbarung erinnert uns eindringlich daran, dass, wie Johannes es in seinem ersten Brief sagt, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lass uns deshalb auch den Willen Gottes suchen, nicht von der Welt beeinflusst werden, sodass wir den Blick auf Jesus auch verlieren. Und lass uns wirklich auf ihn schauen und warten, bis er wieder kommt. Und er wird uns auch in sein Reich willkommen heißen. Amen. Amen.